Schlussfolgerung. Wir leben im Kapitalismus. Seine Macht scheint unausweichlich zu sein. Genauso wie das göttliche Recht der Könige. Jede menschliche Macht kann von Menschen bekämpft und verändert werden. Ursula K. Le Guin. Es ist verständlich, sich von der Lage der Welt überwältigt und hoffnungslos zu fühlen. Wir leben in einer Zeit von Krieg, Klimakrise, politischer Spaltung, wirtschaftlicher Ungleichheit und weit verbreiteter Armut. Zustände, die uns zutiefst beunruhigen. Die Welt, so scheint es, ist irreparabel beschädigt. In vielen von uns erzeugt das ein Gefühl der Machtlosigkeit. Was können wir im Angesicht so gewaltiger Krisen mit unserer individuellen Kraft schon bewirken? Zugleich fühlen wir uns oft schuldig, wenn wir nicht handeln. Große Unternehmen verdienen ein Vermögen mit diesem Schuldgefühl, indem sie uns Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die unser Gewissen beruhigen sollen, oft mit erheblichen, unbeabsichtigten Folgen. Finanzinstitute leihen uns Geld, damit wir diese Produkte kaufen können, selbst wenn wir uns dadurch noch mehr verschulden. Politiker erzählen uns, all unsere Probleme könnten sich in Luft auflösen, wenn wir in der Wahlkabine nur das richtige Kästchen ankreuzen. Doch sie halten ihre Versprechen nicht ein. Wir sollen die globalen Herausforderungen den internationalen Institutionen überlassen. Doch diese scheinen sich stets auf die Seite derjenigen zu stellen, die am Status quo festhalten. Alle Menschen, die im Kapitalismus leben, sind mehr oder weniger unfrei. Wir sind unfrei, weil wir als isolierte Individuen keine kollektive Macht besitzen, um die Bedingungen unserer Existenz zu gestalten oder zu ändern. Wenn Ihnen Ihr Job nicht gefällt, können Sie versuchen, einen neuen zu finden, aber Ihr Lohn, Ihre Arbeitsbedingungen und die Beziehungen zu Ihren Vorgesetzten werden von Faktoren bestimmt, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Wenn Sie mit der Politik Ihres Landes unzufrieden sind, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können für einen Parteiführer stimmen, der von jemand anderem gewählt wurde, oder Sie können das Land verlassen. Und die zweite Möglichkeit steht oft nur denjenigen zur Verfügung, die über die entsprechenden Mittel verfügen. Diese Ohnmacht wäre leichter zu akzeptieren, wenn sie einfach dem unpersönlichen, anonymen, freien Markt zuzuschreiben wäre. Der Markt scheint unkontrollierbar und chaotisch, als ob man gegen eine unaufhaltsame Naturkraft kämpft. Es ist das, was uns die Neoliberalen glauben machen wollen. Fühlst du dich machtlos wegen der politischen und wirtschaftlichen Systeme im Kapitalismus? Willkommen im Club. So funktioniert der Markt. Aber die Realität ist, dass diese Systeme von Menschen gemacht und von Menschen kontrolliert werden. Das Gefühl der Ohnmacht ist also nicht nur eine Frage des Marktes, sondern auch der strukturellen und politischen Kräfte, die diesen Markt prägen und ihn so gestalten, dass er zulasten der vielen und zugunsten der wenigen funktioniert. Die Vorstellung, der Kapitalismus sei ein System des freien Marktes, in dem niemand eine wirkliche Kontrolle über die Produktion und die Verteilung der Ressourcen hat, ist die Basis der Lüge, dass sich an dieser Gesellschaft nichts ändern lässt. Die Magie des freien Marktes, wie sie von Denkern wie Hayek propagiert wird, soll so tiefgreifend sein, dass jeder Versuch, sie zu kontrollieren und zu lenken, zum sofortigen Scheitern verurteilt ist. Selbst Keynes war der Meinung, dass die Aufgabe, den Markt zu steuern, eher Technokraten als den Massen überlassen werden sollte. Als wäre einfach kein Platz mehr für echte Demokratie in unserer Welt. Wie wir in diesem Buch gesehen haben, ist der Kapitalismus nicht wirklich ein System der freien Marktwirtschaft. Vielmehr basiert die Macht aller kapitalistischen Institutionen, von Unternehmen über Finanzinstitute und Staaten bis hin zu internationalen Organisationen, auf einem gewissen Maß an zentraler Planung. Diese Institutionen und ihre Führungskräfte gestalten die Lebensbedingungen für alle anderen und üben ihre Macht oft ohne demokratische Rechenschaftspflicht aus. Die Ungleichheiten der Macht resultieren nicht aus verschwörerischen Netzwerken, die von bösen Eliten geschaffen wurden, sondern sie sind das unvermeidliche Ergebnis der Klassenspaltung der Gesellschaft, die ein inhärentes Merkmal des Kapitalismus ist. Der Kapitalismus ist nie korrumpiert worden. Er funktioniert einfach so, genau wie er soll. Solange aber unsere Gesellschaft in zwei Gruppen aufgeteilt ist, diejenigen, die alles besitzen, was wir für die Produktion von Dingen brauchen, und diejenigen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft für ihren Lebensunterhalt zu verkaufen, werden einige Menschen immer mehr Macht über die Art und Weise haben, wie das System funktioniert, als andere. Die vom Kapitalismus auf diese Weise verursachten Probleme wirken unlösbar. Jeder Versuch, etwas zu ändern, scheint zum Scheitern verurteilt. Doch es ist genau dieses Gefühl der Ohnmacht, das die Stabilität des Status quo untermauert. Die Mächtigen haben ein ureigenes Interesse daran, uns glauben zu lassen, dass die Welt ebenso ist, wie sie ist, dass sie gar nicht anders sein könnte. Und dass jede andere Art, die Welt zu organisieren, von uns verlangen würde, die grundlegenden Freiheiten zu opfern, die uns allen so wichtig sind. In diesem Kontext haben sich Neoliberale und Keynesianer jahrzehntelang darüber gestritten, ob mehr oder weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft notwendig sind. Die Neoliberalen argumentieren, dass wir zwischen einem übermächtigen Staat und der Freiheit des Marktes wählen müssen. Die Keynesianer hingegen sehen die Wahl zwischen einem rücksichtslosen Kapitalismus des freien Marktes und einem stabilen, organisierten Plankapitalismus. Beide Seiten haben in gewisser Weise recht, aber sie verstehen die Debatte nicht vollständig. Die Wahl ist nicht freie Märkte oder Planung. Planung und Märkte existieren nebeneinander in kapitalistischen Gesellschaften, eigentlich in jeder Gesellschaft. Es geht darum, ob diese Planung, die in jedem komplexen sozialen System unweigerlich stattfindet, demokratisch oder oligarchisch ist. Erlauben wir einigen wenigen Institutionen Entscheidungen zu fällen, die alle betreffen, wobei sie nur ihre eigenen Interessen im Blick haben, oder streben wir ein System an, in dem jeder die Möglichkeit hat, die Bedingungen seines Lebens mitzugestalten? Wir sollten aufhören, vom Kapitalismus der freien Marktwirtschaft zu sprechen und stattdessen anerkennen, dass der Kapitalismus ein hybrides System ist, das Marktmechanismen und Planung kombiniert. Statt die Welt als Ergebnis unerklärlicher Marktkräfte zu sehen, sollten wir verstehen, dass der Kapitalismus das Resultat bewusster Entscheidungen derjenigen ist, die ihn gestalten. Wenn wir dies erkennen, eröffnen sich Möglichkeiten für eine bewusste demokratische Gestaltung unserer Welt. Wenn Sie nach der Lektüre dieses Buches immer noch glauben, ein solches System sei unmöglich, sollten Sie sich fragen, warum das so ist. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein mittelalterlicher Bauer, der für einen mageren Lebensunterhalt das Land seines Herrn bewirtschaftet und vage Versprechen auf Schutz erhält. Ihr Weltbild wird von festen, göttlich sanktionierten Hierarchien bestimmt, über die Sie wenig Kontrolle haben. Sie werden als Leibeigener geboren und sterben als Leibeigener. Man verschwendet also nicht viel Zeit damit, darüber nachzudenken, warum die Welt so ist, wie sie ist. Sie ist einfach so. Wenn Sie darüber nachdenken, warum Sie so ein hartes Los im Leben haben, bekommen Sie von denjenigen, die anscheinend mehr über die Welt wissen, eine ausführliche Rechtfertigung. Und wenn Sie einfach tun, was man Ihnen sagt, und hart arbeiten, werden Sie belohnt. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber sicher im nächsten. Die Welt der Feudalherren, Bischöfe und Bauern war so grob unfair und ungerecht, dass es ein Wunder ist, dass sie so lange überlebt hat. Und doch unterwerfen sich heute Millionen von uns, wie die Bauern der Vergangenheit, bereitwillig unserer eigenen Unterdrückung und Ausbeutung. Genau wie diese Bauern sind wir uns vielleicht nicht einmal bewusst, was wir da tun. Vielleicht halten wir die Welt, in der wir leben, für unveränderlich und glauben, dass es sinnvoller sei, sich zu unterwerfen, als sich zu wehren. Nach dem Motto, der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft mag nicht das beste System der Welt sein, aber er ist besser als alle anderen, die wir je ausprobiert haben. Solches Denken beruht auf der arroganten und unplausiblen Annahme, dass alle möglichen Formen der Gesellschaftsorganisation zu diesem Zeitpunkt bereits erprobt worden sind. Ein Blick in die Weltgeschichte macht allerdings deutlich, dass die Ideale von Demokratie und Sozialismus, wie sie von Liberalen und Sozialisten formuliert werden, nie wirklich in die Praxis umgesetzt worden sind. Wahre politische und wirtschaftliche Demokratie wurde immer und immer wieder von den Regierenden unterlaufen. Viele mittelalterliche Bauern glaubten womöglich, dass der Mensch von Natur aus egoistisch und nicht in der Lage sei, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Ihnen wurde von vielen sehr intelligenten Mitgliedern des Klerus versichert, dass sie mit dieser Annahme genau richtig liegen. Sophisten wie Jordan Peterson, die behaupten, dass die Gesellschaft von Natur aus hierarchisch ist, spielen dieselbe Rolle wie diese Geistlichen. Es ist ihre Aufgabe, ein überlegenes Wissen über die Funktionsweise der Welt zu behaupten, um Alternativen zum Status quo auszuschließen. Aber es gab und gibt immer Menschen mit genügend Vorstellungskraft, um die Schwächen des bestehenden Systems zu erkennen und eine andere Welt zu schaffen. Als das Feudalsystem bröckelte, kämpften Intellektuelle gegen die Vorherrschaft der Kirche, um neue wissenschaftliche Theorien und technische Innovationen zu entwickeln. Kapitalisten kämpften gegen den Konservatismus der Aristokratie, um das Recht auf Produktion und Handel durchzusetzen. Weniger bekannt ist, dass auch Arbeiter und Bauern im Kontext der tiefgreifenden Veränderungen, die damals stattfanden, für ihre Rechte kämpften. Im Vereinigten Königreich setzten sich die Levelers bereits in den 1640er Jahren für Reformen des äußerst ungerechten und ungleichen politischen Systems ein, vom erweiterten Wahlrecht bis hin zu gleichen Rechten für alle. Die Diggers waren eine noch radikalere Gruppe, die zur gleichen Zeit für den gemeinsamen Besitz von Grund und Boden kämpfte und für politische Reformen. Während die Kirche versuchte, die Auslegung der Evangelien zu monopolisieren, um die bestehende Gesellschaftsordnung zu legitimieren, erkannten die Diggers die revolutionären Implikationen der christlichen Lehre und verwiesen auf den kommunistischen Lebensstil der frühen Christen. Heute gibt es zahlreiche Beispiele von arbeitenden Menschen, die sich zusammenfinden, um eine echte Demokratie von Grund auf aufzubauen und zu planen, oft unter außerordentlich schwierigen Bedingungen und gegen extrem mächtige Interessensgruppen. Aber die Tatsache, dass viele dieser Experimente erfolgreich waren, sollte Beweis genug dafür sein, dass wir noch nicht alle möglichen Formen der sozialen Organisation ausgeschöpft haben. Die Tatsache, dass die Mächtigen so versessen darauf waren, Bewegungen wie die von Salvador Allende zu zerschlagen, sollte uns klarmachen, dass sie, wenn sie in großem Maßstab durchgeführt werden, die Macht haben, sogar den Kapitalismus selbst zu entwurzeln. Das größte Hindernis für das Entstehen und die Ausbreitung dieser Bewegungen ist nicht die überwältigende Macht des Kapitals. Es ist die von Millionen von Menschen vertretene Überzeugung, dass ein Wandel nicht möglich sei. In dem Moment aber, in dem wir den kollektiven Glauben an die Unvermeidbarkeit des derzeitigen Systems aufgeben, beginnen wir schon mit dem Aufbau eines neuen. Wir müssen nicht in einer Gesellschaft leben, in der Macht und Reichtum so extrem ungleich verteilt sind. Wir müssen uns nicht den Rest unseres Lebens mit Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung herumschlagen. Wir müssen nicht in einer Welt leben, die derart unfrei ist. Wir müssen nur den Blick schärfen und durch die Risse gucken, die sich längst auftun, um einen Eindruck davon zu bekommen, was uns auf der anderen Seite erwartet und was wirkliche Freiheit bedeutet.